Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, vom heiligen Franziskus von Assisi wird Erschütterndes berichtet. Er weinte viel, so heißt es in der ältesten Quelle über sein Leben. Er weinte sogar zeitweise, vor allem als es mit seinem Leben zu Ende ging, ohne Unterlass. Und dieser ständige Tränenfluss führte schließlich zu einer schweren Erkrankung seiner Augen und zur Beeinträchtigung seines Sehvermögens. Welches war die Ursache für diese Tränen bei einem Menschen, der doch vielen so der Inbegriff christlicher Lebensfreude, schwerelosen Lobgesanges und unbesorgter Schöpfungsseligkeit, der also vielen der Bruder immer froh zu sein scheint? War das sentimentale Gestimmtheit, Gefühlsregungen einer vielleicht überempfindsamen Künstlerseele oder gar komplizierter noch und doch so verbreitet, eine tragische Selbstinszenierung, um dadurch einen sublimen Selbstgenuss zu erlangen? Man kann sich ja auch in seiner Melancholie bekanntlich sehr wichtig nehmen und fühlen. Gar herrlich ist es für manche, wenn sie sich von niemandem verstanden fühlen und das beständig beklagen. Nun, liebe Gläubige, ein kurzer Blick auf das Leben des heiligen Franziskus bringt uns die Gewissheit, das alles kann es nicht gewesen sein. Es scheidet von vornherein aus, weil alles Falsche an der Lauterkeit dieses Mannes zerschellt. Aber was war es dann? Wir erahnen ja, dass anderes, Höheres im Spiel gewesen sein muss. Etwas Geheimnisvolles, an das wir vielleicht kaum zu rühren wagen und von dem wir lieber ehrfürchtig schweigen, als es mit vielen Worten zu zerreden. Tatsächlich lässt sich die Trauer des heiligen Franziskus in nur wenigen Worten zusammenfassen, nämlich in dem Satz: Die Liebe wird nicht geliebt. Die Liebe wird nicht geliebt. Und darin ist ja zunächst die ganze Tragik des gefallenen Menschen ausgesagt. Die Tragik, die in einer merkwürdigen Widersprüchlichkeit, liebe Gläubige, unseres Lebens wurzelt. Einerseits sehnt sich der Mensch, sehnt sich jeder Mensch in der Tiefe seines Wesens nach Liebe. Wohlgemerkt nicht nach einem billigen Ersatz, der sich dann des hehren Namens Liebe bedient, uns aber mittels eines solchen Etikettenschwindels etwas ganz anderes als wahre Liebe unterjubelt. Nein, der Mensch verlangt nach der Liebe, der großen und weiten, der starken und zarten, der treuen und reinen Liebe. Der Liebe eines Menschen und letztlich der Liebe Gottes, nach jener Liebe, die Gott selbst ist. Und das ist die eine Seite. Zu ihr steht aber dann eine andere im Widerspruch. Dass sich nämlich der Mensch immer wieder in egoistisch selbstgenügsamer und in hochmütig arroganter Weise oder in falscher Bescheidenheit oder in trotzigem Widerstreiten oder auch in lustvoller Selbstquälerei von dieser Liebe, die sich ihm anbietet, abwendet. Ja, merkwürdig, er verschmäht sie umso mehr, je wunderbarer sie sich ihm zeigt, je näher ihm sie ihm sozusagen zu Leibe und zur Seele rückt, je vollkommener und je hingebungsvoller sich ihm diese Liebe anbietet und darbietet. Die Liebe wird nicht geliebt. Schon im Paradies hat sich ja Gott als überaus liebenswürdig geoffenbart. Es bestand wahrlich für die Stammeltern kein Grund, der Schlange, ausgerechnet der Schlange, den Vorzug vor ihm zu geben. Und dennoch geschah gerade dieses. Und jetzt müssten wir die ganze lange Heils- und auch Unheilsgeschichte durchgehen, von Kain und Abel über die Generationen der Sintflut, die Patriarchen und Moses, über die Könige und Propheten bis zur Ankunft des verheißenen Messias. Und da müssten wir staunend feststellen, wie wirbt doch der allheilige Schöpfer um seine in der Sünde versunkenen Geschöpfe. Ständig gesteht er ihnen von Neuem seine Liebe. Ja, man hat fast den Eindruck, Gott gehe zu weit mit seiner Herablassung. Er vergleicht sich einmal im Alten Testament mit einer Mutter, die sich um ihre undankbaren Kinder sorgt. Oder er vergleicht sich mit einem verratenen und verlassenen Bräutigam, der dennoch seine erste Liebe nicht lassen, nicht vergessen kann. Ja, ist es nicht, liebe Gläubige, geradezu entwürdigend, für einen derart Hohen, dem Niedrigen so hinterherzulaufen, anstatt ihnen endlich einmal zu sagen, dass er doch ihrer gar nicht bedarf. Aber es kommt noch schlimmer, was sich in alledem andeutet, dass Gott ein Herz für uns Menschen hat. Das wird dann zur geschichtlichen, zur fassbaren Realität. Denn sein ewiges geistiges Herz ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Jesus Christus ist gleichsam die unendliche, die ewige Liebe in räumlicher und zeitlicher Gestalt. Einladend und ermahnend zog er durch diese Welt, Wohltaten spendend und wunderwirkend, noch dem verlorensten Schaf hinterherlaufend und das zerschlagenste Gemüt wieder aufrichtend. Und wir Menschen, ja, man versteht die Tränen des heiligen Franz von Assisi. Bedenkt man, was mit diesem Herzen, dem ehrfurchtgebietenden, göttlichen und zugleich demütigsten Herzen geschehen ist. Keiner hätte sich eigentlich der Faszination einer solchen Reinheit und Güte entziehen können und entziehen dürfen. Aber bei vielen kehrte sich dann die Bewunderung um in Neid, die Freude in Ärger und die Sehnsucht in einen geradezu verzweifelten Hass. Das ist das von den Theologen beschworene Mysterium Iniquitatis, das Geheimnis der Bosheit, abgrundtief, niemals ergründend und, liebe Gläubige, erschreckend. Und wie beantwortet nun Gott diese Bosheit? Es ist, als spräche unser Herr, der Gekreuzigte, zu uns allen: Die Füße, mit denen ich mich auf den Weg zu dir gemacht habe, zu dir, den ich liebe, hast du mir ans Kreuz genagelt. Die Hände, mit denen ich dich umfassen, umarmen, an mich ziehen und segnen will, sie hast du ebenfalls an diesen Balken geheftet. Es blieb mir noch mein Herz, dich sozusagen aus der Ferne vom Kreuz herab zu lieben. Aber auch das wolltest du mir nicht lassen. Du hast, um meine Liebe gänzlich zu vernichten, zur Lanze gegriffen und sie mitten hineingestoßen in diesen Inbegriff meiner Liebe. Doch gerade darin habe ich dich, Sünder, sozusagen überlistet. Denn dadurch hast du ja die Quelle der ewigen Liebe erst ganz geöffnet, die nun überfließt. Und von jetzt ab strömt sie immer weiter. Sie strömt als das Bad der Wiedergeburt und der Vergebung im Brunnen der Taufe und im heiligen Bußsakrament. Und sie strömt im heiligen Opfer des Altares, in dem ich bei euch bin, so sagt der Herr, bis zum Ende der Welt, immer da. Ja, und spätestens an dieser Stelle, liebe Gläubige, fragen wir uns, ob die Tränen des heiligen Franziskus nur Tränen der Trauer waren, ob das Wort, die Liebe wird nicht geliebt, in ihm nicht auch eine Art von Ergriffenheit weckte, die bei allem Schmerz doch auch eine tiefe Freude in sich trug. Dann ist es nicht so. Viel erschütternder noch als der Verrat an der Liebe ist es, wenn sie trotz, ja angesichts dieses Verrates unerschütterlich bleibt. Und das ist bei der Herzensliebe Jesu der Fall. Solange ein Mensch auf Erden lebt, schafft er es einfach nicht, sich dieser Liebe, die ihn sozusagen verfolgt, zu entledigen. Sie ruft und lockt, sie mahnt auch und sie droht, weil sie ja das Beste vom Menschen will. Wo man die Drohbotschaft ausscheidet, liebe Gläubige, da dient man letztlich der Lieblosigkeit. Und erst wenn einer dann in der Ablehnung dieser Liebe verbleibend über die Schwelle des Todes schreitet, erst dann ist es tatsächlich und unwiderruflich vorbei. Doch bis dahin steht das Herz Jesu allen offen, die auf es hoffen. die auch nur einen Funken heiliger Hoffnung sich bewahrt haben. Wozu aber steht es offen, wenn nicht dazu, dass wir daraus Gnade um Gnade schöpfen können? Und hier wird das tiefste Verlangen unseres ganzen Daseins gestillt. Das Verlangen nach eben der Liebe selbst, die aus Gott ist, ja, die Gott ist. Die Wunde des Herzens Jesu ist sozusagen das Tor zur ewigen Liebe Gottes. Das heißt, das Tor dieser Liebe Gottes zu uns Menschen und unser Tor zu ihr hin. So schreibt der heilige Bonaventura, der Schüler des heiligen Franziskus und der große seraphische Kirchenlehrer einmal: Dazu nämlich wurde deine Seite durchbohrt, dass uns der Eingang nun offen sei. Dazu wurde dein Herz verwundet, dass wir in ihm, von den äußeren Wirrnissen gelöst, wohnen könnten. Doch auch darum wurde es verwundet, dass wir durch die sichtbare Wunde die unsichtbare Wunde der Liebe schauen mögen. Soweit der heilige Bonaventura. Das also ist die größte Offenbarung der Liebe Gottes. Einer Liebe, die sich verströmt und die uns Einlass gewährt. Und einer Liebe auch, die sich von uns verwunden ließ, damit wir an dieser Herzenswunde von den Wunden unserer Herzen geheilt werden. Und wie aber verhält es sich nun, liebe Gläubige? Haben wir dieses große Geheimnis erkannt? Bemühen wir uns, ihm gerecht zu werden in Dankbarkeit? Stößt diese Liebe bei uns auf eine Art von Gegenliebe, die tatsächlich diesen Namen verdient? Oder wird sie weiterhin nicht geliebt? Müssten wir nicht eigentlich heute noch dieselben Tränen vergießen, die der heilige Franziskus vergoss? Ja, wir müssten es. Und zuallererst, liebe Gläubige, wohl über uns selbst. Weinen müssten die Priester, ja vor allem wir Priester, Verwalter und Ausspender der Geheimnisse und Schätze dieses Herzens, die wir so oft lau und träge, oberflächlich und nachlässig, routiniert und amtlich und nicht eben aus Liebe glühend diesem heiligen Geheimnis dienen und aus dem Herzen des Herrn schöpfen. Und weinen müssten wir alle als Getaufte, die wir uns kaum bemühen, der Liebe unseres Gottes in allem zu entsprechen und seine Gaben oft teilnahmslos empfangen, ja manchmal ganz verschmähen oder sogar vermessentlich auf diese Liebe hin sündigen. Weinen müssen wir auch über eine Welt, deren Erlöser weithin vergessen hat oder ihn gar feindselig bekämpft. Und weil dem so ist, liebe Gläubige, deshalb ruft uns eben die Kirche immer und immer wieder, Monat für Monat auf, diesen Tag zu begehen. Zur Erneuerung unserer Liebe und Hingabe. Zur Anbetung insbesondere des Herzens Jesu im allerheiligsten Sakrament des Altares und zur Sühneleistung für die unzählbaren Vergehen gegen ihn. Heute also, liebe Gläubige, da wir den Ruf wieder vernehmen, lasst uns doch unser Herz nicht verhärten angesichts der Liebe, die nicht geliebt wird, sondern lasst uns es weiten zu einer großmütigen Hingabe und zu eifrigem Einsatz, auf dass die Liebe endlich mehr und immer mehr geliebt werde. Amen.